Was ist dein größtes Bedürfnis? Meine Einleitung besteht heute nicht mehr als aus dieser einfachen Frage. Was ist dein größtes Bedürfnis? Im Leben hier auf der Erde, Tag für Tag, aber auch für das Leben nach dem Tod. Was brauchst du am allermeisten? Und ich bin mir sicher, wenn Paulus heute in diesem Raum sitzen würde und wenn wir ihm diese Frage stellen würde, er hätte eine ganz klare Antwort. Unser größtes Bedürfnis ist Christus. Und alles, was wir brauchen, finden wir in Christus. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr für Jahr. Immer brauchen wir Christus und immer finden wir in Christus alles, was wir brauchen. Das ist das Thema, um das es heute gehen soll. Alles in Christus. Und ich bitte euch, dafür mit mir Kolosser 2 aufzuschlagen. Kolosser Kapitel 2. Wir lesen die Verse 6 bis 15. Kolosser 2, die Verse 6 bis 15. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wir möchten diesen Text in zwei großen Punkten betrachten. Eine Warnung und eine Begründung. Wobei die Begründung dann wieder zwei Unterpunkte hat. Die Warnung von Paulus finden wir in den Versen 6 bis 8. Und wenn wir sie in ein kurzes Statement, einen Ausruf, eine Exklamation packen wollen, könnte sie ungefähr so lauten. Niemals mehr als Christus. Und in den Versen 9 bis 15 gibt Paulus dann die Begründung für seine Warnung. Und wieder kurz zusammengefasst lautet diese schlichtweg, alles in Christus. Allerdings führt sie Paulus natürlich noch ein bisschen weiter aus und wir können sie in zwei Argumente unterteilen. Das erste Argument finden wir in den Versen 9 bis 10 und es leitet sich davon ab, wer Christus ist und wie in ihm. Und das zweite Argument finden wir in den Versen 11 bis 15 und es leitet sich davon ab, was Gott in uns und für uns durch Christus getan hat. So nochmal in aller Kürze, die Warnung, niemals mehr als Christus, die Begründung, alles in Christus, aufgrund dessen, wer Christus ist und wir in ihm und aufgrund dessen, was Gott in uns und für uns durch Christus getan hat. Lass mich noch beten und dann steigen wir in den Text ein. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass Paulus hier so klare Worte gefunden hat an die Kolosser. Wir wollen dir Danke sagen für seine Antwort auf die einfache Frage, was unser größtes Bedürfnis ist. Dank, dass wir alles in Christus haben, was wir brauchen. Ich möchte dich bitten, dass uns das heute ganz neu bewusst wird, dass du es uns vor Augen führst, dass du uns die Herrlichkeit, die Größe, die Allgenügsamkeit vor Augen malst. Und dass du uns festhalten lässt an diesem kostbaren Schatz, dass wir begreifen, dass wir niemals darüber hinausgehen sollen, weil wir es ja niemals müssen. Wir haben alles, was wir brauchen in ihm. So schenke uns Aufmerksamkeit, schenke uns Konzentration und sprich du zu uns durch dein vollmächtiges Wort. Amen. Beginnen wir also mit den Versen 6 bis 8. Ich lese sie nochmal. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus gibt den Kolossern also eine ganz klare Anweisung. Er sagt, dass sie so, wie sie im Glauben am Anfang zu Christus gekommen sind, auch weiterhin in ihm wandeln sollen. Ihr ganzes Leben soll auf ihn ausgerichtet sein. Ihr ganzes Leben, ihr ganzer Glaube soll auf ihn gründen und auf ihm auferbauen. Und liebe Geschwister, das gilt auch euch. Ganz besonders euch Täuflingen heute. Ihr habt euch entschieden, ein Leben mit Christus zu führen. Ihn zu eurem Herrn zu machen und das Ganze auch öffentlich kundzutun durch die Taufe. Erinnert euch immer wieder zurück an diesen Tag. Erinnert euch zurück an diese Entscheidung, die ja von Herzen kam. Und lebt dann Tag für Tag, Woche um Woche aus genau dieser Herzenshaltung heraus. Denkt nicht, dass dieser Tag der Annahme Christi nur ein guter Anfang war, ihr aber irgendwann mehr braucht als Christus. Es wird niemals einen Tag geben, an dem ihr mehr als Christus braucht. Und es wird niemals einen Tag geben, an dem ihr Christus nicht braucht. Haltet fest an dem, was euch gelehrt worden ist und steht stark in eurem Glauben. Wankt nicht. Und habt Acht, und damit komme ich jetzt zu Vers 8, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wisst ihr, Paulus war niemals in Kolossee. Er kannte die Kolosser gar nicht persönlich. Aber er hatte von ihrem Glauben an Christus gehört. Und er hat sich sehr darüber gefreut, denn diese Menschen waren schließlich seine Geschwister im Herrn. Aber leider hat er auch davon gehört, dass nun irgendwelche Irrlehrer in die Gemeinde nach Kolossee gekommen sind. Und dass diese Irrlehrer irgendwie falsche Ansichten über Christus, über das Christentum allgemein verbreitet haben. Und er ist sehr besorgt um die Kolosser. Deshalb, aus seiner Sorge um sie heraus, warnt er sie deutlich. Habt Acht, seht euch vor, seid wachsam. Und zwar vor einer gewissen Philosophie, die gleichzusetzen ist mit leerem Betrug. Sie mag zwar hoch, sie mag weise, sie mag erstrebenswert klingen, aber tatsächlich ist sie vollkommen inhaltslos. Einfach leer. Wir wissen leider nicht, was Paulus ganz genau damit meint, worauf er sich bezieht. Denn Philosophie kann alles bedeuten. Jede Art von Weltanschauung oder Theorie über Gott und den Sinn des Lebens. Und Philosophie ist erstmal neutral. Paulus führt es also nicht weiter aus hier. Aber scheinbar war es den Kolossern vollkommen klar. Sie wussten, was er damit meint. Wörtlich übersetzt bedeutet Philosophie jedenfalls Weisheitsliebe. Und diese Irrlehre in Kolossee hing wahrscheinlich zusammen mit der sogenannten Weisheit und Erkenntnis aus dem hellenistischen, aus dem griechischen Denken. Zum Beispiel der Vorstellung, dass die Seele wichtiger ist als der Leib. Und dass der Körper deshalb schonungslos gezüchtigt werden muss. Dass ein asketisches Leben erstrebenswert ist, um zu höheren Einsichten zu kommen, etc. Aber es kann nicht nur dieses griechische Denken gewesen sein, das mit hineingespielt hat in die Irrlehre dieser Menschen. Nein, sie war ein Synkretismus, also eine Vermischung mehrerer religiöser Ideen und Anschauungen zu etwas Neuartigem. Und so haben auch viele jüdische Lehren und Traditionen damit hineingespielt. Zum Beispiel die Ansicht, dass die äußere Beschneidung des Leibes notwendig ist zur Rettung. Oder das Halten vom Sabbat oder anderer Feiertage. Genauso wie die Unterscheidung zwischen verschiedenen Speisen und Getränken, zwischen reinem Essen und unreinem Essen. Und all das findet ihr, wenn ihr mal weiterlest im Kolosser ab Vers 16 bis zum Ende von Kapitel 2 und auch noch an ein paar anderen Stellen im Kolosserbrief. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, darauf genauer einzugehen. Fakt ist, dass wir am Ende ein Christentum hier haben, in das sich ein bisschen Judentum und ein bisschen hellenistisches Denken eingeschlichen haben. Und damit haben wir eine vollkommen neue, eine menschengemachte Religion. Und genau das macht Paulus deutlich, wenn er dann in Vers 8 sagt, dass diese Philosophie gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß ist. Diese Philosophie, diese neue Religion ist nicht von Gott gestiftet. Sie ist nicht von Gott überliefert, sondern sie ist von Menschen erdacht und übermittelt. Sie entspringt keiner göttlichen Offenbarung, sondern menschlichen Gedanken. Und damit ist sie nicht schriftgemäß. Sie lässt sich nicht vereinbaren mit dem, was wir in der Bibel finden. Mit dem, was Gott uns überliefert hat. Ein bisschen etwas anderes hinzugefügt zum Christentum und schon hast du kein Christentum mehr. Paulus warnt deutlich davor. Habt Acht. Denn diese menschengemachte Religion will euch einreden, dass ihr mehr braucht als Christus. Aber, und damit kommen wir zum zweiten Teil, das ist nicht wahr. Ihr braucht niemals mehr als Christus. Denn, so die Begründung von Paulus, alles ist in Christus zu finden. Und sein erstes Argument dafür gründet sich auf dem Wesen der Natur Christi selbst. Und unserem Stand in ihm, unserer Einheit mit ihm. In Vers 9 und 10 heißt es, denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus macht also nochmal deutlich, er erinnert die Kolosser wieder daran. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das hat er schon am Anfang des Briefes getan. Und es ist so elementar, dass er es wieder sagt hier. Jesus ist Gott selbst. Die Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Niemand steht über ihm. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt, wie es am Ende von Vers 10 heißt. Und er hat damit die Kontrolle und die Macht über alle weltlichen und alle geistlichen Mächte. Es gibt niemand Größeren als ihn. Er ist nicht nur eines von vielen Geschöpfen, sondern er ist Gott, der Schöpfer selbst. Und deshalb braucht man keine zusätzlichen Begegnungen mit höheren Engelwesen. Man braucht keine geheime Offenbarung, die über die Tatsache hinausgeht, dass Christus Gott ist. Und außerdem wurde, und das schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 16, alles durch ihn geschaffen. Und deshalb ist es vollkommener Blödsinn, vollkommener Quatsch, zu meinen, dass man gewisse Dinge nicht essen darf oder dass der eigene Körper etwas Schlechtes ist und kasteit werden muss. Unchristlich. Vollkommener Blödsinn. Und wir brauchen auch keine zusätzlichen menschlichen Rituale oder Zeremonien, die wir befolgen müssen, um zur Fülle zu gelangen. Ja, dieses Wort Fülle, das war etwas, was die Irrlehrer an die Gemeinde in Kolossee hineingetragen haben. Sie haben gesagt, ihr braucht dann noch etwas, um zu dieser Fülle zu gelangen. Aber Paulus sagt ganz deutlich in Vers 10, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, in Christus. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen, wenn wir Christus haben. Christus ist Gott selbst und es gibt kein größeres Wesen als ihn. Und wenn wir mit ihm vereint sind, dann haben wir alles, was wir brauchen in ihm. Ja, wir selbst sind in Christus zur Fülle, zur Vollkommenheit gelangt. Wir bedürfen nichts mehr, als vereint zu sein mit Christus. Und ist euch aufgefallen, dass Paulus hier in der Vergangenheit schreibt, im Perfekt. Ihr seid zur Fülle gebracht. Ihr seid gebracht. Es ist also schon geschehen. Schon hier auf Erden, nicht erst im Himmel. Selbst hier in unserem irdischen und oftmals so imperfekten Leben haben wir schon die Fülle in Christus. Wir sind in ihm zur Perfektion gebracht worden, weil wir makellos und weil wir rein durch ihn vor Gott stehen. Das brauchen wir also noch mehr als ihn. Und wie könnten wir uns jemals nach mehr sehen? Nach etwas Zusätzlichem? Wo doch aller geistlicher Segen durch ihn auf uns überfließt. Wo es doch so klar ist, Christus plus irgendwas ist nichts. Aber Christus plus nichts ist alles. Das ist es, was Paulus den Kolossern in Erinnerung ruft. Das ist seine Begründung für seine deutliche Warnung. Und die Kolosser wissen diese Wahrheit schon längst. Und sie ist eigentlich so simpel, aber sie haben es nötig, daran erinnert zu werden. Denn die Erinnerung daran, wer Christus ist und wer wir in Christus sind, ist das beste Mittel gegen diese Irrlehre. Und wenn Paulus dann fortfährt, in den Versen 11 bis 15 noch genauer zu begründen, wieso wir alles in Christus haben, dann ist es eine logische Fortsetzung seiner Argumentation. Ja, er erklärt jetzt, was es ganz konkret für die Kolosser heißt, in Christus zu sein, vereint zu sein mit ihm. Welcher Segen konkret aus ihrer Beziehung mit Christus auf sie überfließt. Was sie davon haben, dass sie mit Christus vereint sind. Der beginnt damit, dass er erklärt, was Gott durch Christus in ihnen selbst getan hat. Vers 11 heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Wiederum greift hier Paulus das auf, was die Irrlehrer den Kolossern einreden wollten. Ja? Diese Menschen vertraten die Auffassung, dass sich auch Heiden, die zum Glauben gekommen sind, beschneiden lassen müssen, um zur Fülle zu gelangen. Paulus wendet sich entschieden dagegen. Er sagt, eine solch äußerliche Beschneidung ist nicht notwendig, denn Gott hat in Christus oder hat in uns durch Christus schon eine innere Beschneidung des Herzens bewirkt. Und diese Beschneidung ist keine Beschneidung von Menschenhand. Sie besteht nicht im Ablegen der männlichen Vorhaut, nein, sondern im Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, wie er sagt. Das heißt, das, was weggeschnitten wird an bzw. in uns, ist unser altes, unser ungläubiges, unser rebellierendes, unser sündhaftes Ego. Das Fleischliche, so bezeichnet es Paulus immer mal wieder in seinen Briefen. Es geschieht also eine Herztransplantation. Das alte, das steinerne, das verhärtete Herz wird, bildlich gesprochen, von Gott aus uns herausgeschnitten und dafür ein fleischernes Herz eingesetzt. Ein Herz, das nun danach trachtet, ihm zu gefallen. Ein Herz, das danach trachtet, in seinen Wegen zu wandeln und ihm zu gehorchen. Ja, ein Herz, das überhaupt erst dazu in der Lage ist, seine Gebote zu halten. Und genau das hat der Hesekiel schon prophezeit. Ja, in Hesekiel 36, Vers 26 bis 27 heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und all dies ist nur möglich durch Christus. In ihm seid ihr beschnitten, sagt Paulus, und zwar mit der Beschneidung des Christus. Und diese innere Beschneidung ist die wahre Beschneidung. Die wahre Beschneidung, die jeder Mensch braucht und auf welche die äußere Beschneidung im Alten Testament nur hinweisen sollte. Und lass mich deutlich sagen, diese innere Beschneidung kann kein Mensch durch irgendwelche Anstrengungen, durch irgendwelche Rituale oder Traditionen herbeiführen. Sie ist eine reine Gabe Gottes. Und alle, die diese wahre Beschneidung erfahren haben, sind zur Fülle gebracht in Christus. Sie brauchen keine äußerlichen Zeremonien mehr über sich ergehen zu lassen, um zur vollkommenen Fülle zu kommen. Wieso aber bringt dann Paulus jetzt auf einmal diese Beschneidung mit der Taufe in Verbindung, magst du fragen. Schreibt er nicht, wenn wir den Anfang von Vers 11 zusammensetzen mit dem Anfang von Vers 12 folgendes. In ihm seid ihr auch beschnitten, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In der Taufe. Und ist die Taufe nicht so ein menschliches Ritual, ein Werk von Menschenhand? Sagt er also nicht ausdrücklich, dass wir durch dieses Ritual, durch dieses menschliche Ritual, ein göttliches Werk herbeiführen können? Eine Beschneidung, die nicht von Menschenhand ist? Widerspricht er sich hier nicht? Ich meine nein. Aber bevor ich euch meine Erklärung dafür gebe, lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie Paulus diese Taufe und ihre Auswirkungen genau beschreibt. Er fährt fort in Vers 12, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Paulus sagt also in Vers 13, dass wir einst tot waren. Und er meint damit geistlich tot. durch unsere Sündhaftigkeit, in unseren Übertretungen. Und wir wissen, Tote können gar nichts tun. Da ist kein bisschen Leben mehr in ihnen. Sie können nicht einfach selber beschließen, wieder zu den Lebenden zurückzukehren. Und genau das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht. Er sagt, ihr wart geistlich mausetot. Und ihr wart nicht mal in der Lage, auch nur den kleinsten geistlichen Atemzug zu tätigen. Auch nur einen kleinen Schritt von euch aus auf Gott zuzumachen. Ja, aber dann geschah das Wunder. Und es geschah durch die Taufe. Wie die unmittelbar folgenden Worte in Vers 12 deutlich machen. Ihr seid begraben in der Taufe mit ihm und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden. Heißt es da. Gott hat euch lebendig gemacht, von den Toten auferweckt in Christus durch die Taufe. Als Christus von den Toten auferstanden ist, da geschah faktisch auch eure Auferstehung. Was meint also Paulus hier? Nun, er spricht nicht vom Wasser, das über irgendwelche Säuglinge geträufelt wird. Er spricht auch nicht von Erwachsenen, die in einen See oder in einem Fluss einmal untergetaucht werden. Nein, und jetzt komme ich zu meiner Erklärung, er spricht von der wahren Taufe. Er spricht von einem Hineintaufen in den Leib Christi. Und dieses Hineintaufen, das kann allein die Kraft Gottes bewirken und es geschieht allein durch Glauben. Und jeder, der durch diese Taufe in Christus ist, gehört nicht mehr zu den Toten, sondern zu den Lebenden. Wir gehören nun Christus und Christus gehört uns. Unser altes Ich ist mit Christus am Kreuz gestorben und wir haben neues Leben bekommen durch seine Auferstehung. Ja, wir sind auf ewig mit ihm verbunden. Und das ist es, was symbolisch zum Ausdruck gebracht wird durch die Wassertaufe. Was auch heute Nachmittag symbolisch zum Ausdruck gebracht werden wird, indem sich vier von euch taufen lassen werden. Denn, liebe Täuflinge, ihr habt diese geistliche Taufe erlebt. Ihr habt dieses Hineintaufen in den Leib Christi erfahren und ihr wollt heute vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Realität bezeugen, dass dem so ist. Und zwar durch einen symbolischen Akt, der eben nur ein symbolischer Akt ist und kein wunderwirkendes Ritual. Das Wunder hat Gott schon längst bewirkt. Aber mag man fragen, wie war es Gott überhaupt möglich, dieses Wunder zu bewirken? Wie war es ihm möglich, uns Schuldhafte, uns unreine Menschen mit seinem Sündlosen, mit seinem heiligen Sohn zu vereinen? Paulus gibt uns eine Erklärung am Ende von Vers 13 und dann beginnen mit Vers 14. Er sagt, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Es gab nur eine Möglichkeit. Unsere Schuld, die uns von Gott getrennt hat, musste aus dem Weg geschafft werden. Vielleicht sitzt du hier und du weißt ganz genau, dass du schuldig bist vor Gott. Du weißt, dass sein heiliges Gesetz bzw. seine Satzungen, wie Paulus sie nennt, gegen dich stehen. Und weißt du, genau dafür ist das Gesetz bzw. zum Beispiel die 10 Gebote gedacht. Sie sollen dir deutlich machen, dass du ein sündhafter Mensch bist. Und ja, sie schreien laut nach Vergeltung. Und wenn wir dann in diese Situation kommen, wo wir plötzlich verstehen, dass wir das Gesetz nicht komplett gehalten haben, ja niemals haben halten können, dann macht sich oftmals Verzweiflung breit. Und wir sehen diesen großen Feind, die lange Liste an Sünden, die uns entgegensteht und ja, Strafe unsere Schuld fordert. Und wir verstehen, dass wir von uns aus niemals dahin kommen, diese lange Liste an Übertretungen auszulöschen, sie rückgängig zu machen, sie auszugleichen oder dafür jemals genügend zu büßen. Aber es gibt eine wunderbare Nachricht. Gott selbst hat diese Schuldschrift für uns aus dem Weg geschafft. Christus hat den Pfändungsbrief ausgelöscht, ein für alle Mal vernichtet. Und zwar, indem er selber die Summe, die darauf stand, bezahlt hat, am Kreuz, durch seinen Tod. das, was wir getan haben, unsere Schuld, wurde ihm angerechnet. Gott behandelt Christus so, als hingen wir dort am Kreuz. Und sein Leiden wie zu unserem Leiden. Gott behandelt uns so, als hätten wir dort am Kreuz gelitten und gebüßt. Das ist, was es heißt, in Christus, vereint mit Christus zu sein. Wir erfahren vollkommene Vergebung durch sein Sterben. Und wir können immer wieder auf dieses Kreuz zurückblicken. Und wir sehen dort diesen Schuldbrief hängen, der nie wieder zu uns zurückkehren wird. Und lass mich dich fragen, glaubst du das? Glaubst du das? Klammerst du all deine Hoffnung daran? Oder bist du irgendwie noch nicht ganz davon überzeugt, dass du wirklich ein sündiger Mensch sein sollst? Meinst du, dass du eigentlich ein ganz guter Mensch bist? Dann studier die 10 Gebote, studier die Bergpredigt. Hinterfrag wirklich ehrlich, ob du diesen Standard erfüllt hast. Und ich bete, dass du ja deine Schuld erkennst, dass du zu dem Punkt der Verzweiflung kommst und dass du in diesem Punkt größte Hoffnung erfährst, indem du dich an Jesus Christus als deinen Erlöser klammerst. Ich möchte eine letzte Sache erwähnen, die Gott für uns durch Christus getan hat, weil es auch die letzte Sache ist, die Paulus erwähnt. Er sagt, dass Gott für uns den Teufel und alle dämonischen Mächte besiegt hat. Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Was zuerst nach dem größten Triumph des Teufels ausgesehen hat, war tatsächlich seine größte Niederlage. Dort am Kreuz hat Christus alle bösen Herrschaften und Gewalten besiegt, faktisch und historisch. Und dieser Sieg gilt auch uns, wenn wir in Christus sind. Der Teufel, der Tod und die Sünde haben keine Macht mehr über dich, wenn du in Christus bist. Trotzdem müssen wir natürlich in diesem Leben immer noch kämpfen und unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, wie es in Epheser 6, Vers 12 heißt. Aber wir dürfen diesen Kampf im Wissen um den schon errungenen Sieg kämpfen, auch wenn die endgültige Vernichtung des Teufels erst noch aussteht. Lass mich zum Schluss kommen. Paulus schreibt den Kolossern nichts Neues. Er warnt sie, glaubt niemanden, der euch einredet, ihr bräuchtet mehr als Christus, denn ihr habt alles in Christus. Und ich nehme an, dass auch ich euch heute nicht viel Neues gesagt habe. Aber ich entschuldige mich nicht dafür, sondern ich schließe mich Petrus an, wenn er in seinem zweiten Brief schreibt, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Liebe Geschwister, liebe Täuflinge, erinnert euch immer wieder an diese kostbare Lehre. Ihr seid zur Fülle gebracht in Christus. Ihr habt alles, was ihr braucht, in ihm. Denn in ihm seid ihr beschnitten. Euer altes Ego wurde von Gott entfernt. Ihr habt ein neues Herz, das danach trachtet, Gott zu gefallen. In ihm seid ihr mit auferweckt zu neuem, ewigen Leben. Er hat all eure Schuld am Kreuz getilgt. Es gibt nichts mehr, was euch entgegensteht. Und es gibt niemanden, der euch verklagen könnte. Er hat den Sieg über den Teufel auf Golgatha davongetragen. Und deshalb dürft ihr euch eures zukünftigen Sieges mit ihm zusammen sicher sein. Ihr habt alles in Christus. Und Vater, dafür wollen wir dir Danke sagen, dass wir alles in Christus haben. Wir wollen dir Danke sagen, dass du uns mit ihm vereint hast, dass du uns in ihm reichlich gesegnet hast, dass du uns beschnitten hast mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand ist, dass du uns auferweckt hast zu neuem Leben und ja, wir unserem alten Ich gestorben sind dort am Kreuz. Wir danken dir, dass der Teufel besiegt hat, er keine Macht mehr über uns hat. Und so wollen wir ein Leben leben, dir zur Ehre. Wir wollen in ständiger Erinnerung daran leben, dass wir alles in Christus haben, dass wir niemals mehr brauchen als ihn. Und ich bitte dich von Herzen darum, dass jeder in diesem Raum das erkennen darf. Und dass ganz besonders die Täuflinge heute Nachmittag sich an diese Worte erinnern und sich in Zukunft immer klammern an Christus als ihr Ein und Alles. Dir sei alle Ehre. Amen.